Als ich ein Jugendlicher war, gab es einen Jahrmarkt bei uns auf dem Marktplatz, gerade die Straße runter. Ich fand das natürlich sehr aufregend, die Karussells und die Losbuden und Schießbuden. Und ich war ungefähr 11 oder 12 Jahre alt, da habe ich irgendwo unter einer Bude, ich weiß auch gar nicht mehr, wie es dazu gekommen war, ein 5-Mark-Stück gefunden. Das waren diese großen Münzen mit dem Rechteck drauf, das so abgerundete Ecken hatte. Und ich erinnere mich sehr gut, wie ich mich gefreut habe. 5 Mark war ja eine Menge Geld. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Und dieses Gefühl, etwas Wertvolles gefunden zu haben, genau dieses Gefühl habe ich auch verbunden mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Das heißt, ich habe mir wirklich als Jugendlicher und junger Erwachsener vorgestellt, dass es so ist, wenn man den Sinn des Lebens gefunden hat. Also es wäre dann das gleiche Gefühl wie bei dem Geldstück unter der Jahrmarktbude, das irgendwer da verloren hat. Und erst viel später ist mir klar geworden, dass ich da einer Illusion hinterherlaufe. Den Sinn des Lebens finde ich nicht auf diese Weise. Es gibt keine Antwort, die in irgendeinem Buch steht oder irgendwo steht. Es gibt kein spezielles Wissen, das ich dann eben wie diesen Fünfer in meine Tasche stecke, damit ich ihn nicht verliere. Ich kann den Sinn des Lebens weder auf diese Weise finden noch verlieren. Und das liegt daran, dass der Sinn des Lebens nicht irgendetwas ist, sondern eine Erfahrung. Irgendwann bin ich auf Joseph Campbell gestoßen, den Mythenforscher, der gesagt hat, ich glaube nicht, dass die Leute nach dem Sinn des Lebens suchen. Ich glaube, sie suchen eine Erfahrung des Lebendigseins. Und das ist auch der Grund, sagt Campbell, warum wir Geschichten so lieben, weil sie eben nicht bloß Informationen weitergeben, die wir irgendwie wegstecken können oder hüten können, sondern weil sie uns ermöglichen, etwas zu erfahren, uns einladen, etwas zu erfahren und eben etwas von dem zu erhaschen, was Campbell meint, wenn er von Lebendigsein spricht. Ehrlich gesagt hat es sehr lange gedauert, bis ich das wirklich kapiert habe. Ich habe sogar den Eindruck, dass mein Körper und meine Seele das von Anfang an gewusst haben und mich in diese Richtung gezogen haben. Nur der Kopf hat irgendwie an der falschen Stelle gesucht. Unter den Jahrmarktbuden den Fünfer gesucht. Wenn du meine Geschichte hören möchtest, dann erzähle ich sie dir. Es ist der Anfang des Buches, das morgen erscheint, Wilde Kirche. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Als ich einige Monate nach meinem 40. Geburtstag mitten in der Toskana auf einem Biobauernhof, irgendwo im Nirgendwo, mit 11 anderen Menschen in einem provisorisch zusammengezimmerten Seminarraum Platz nahm, ahnte ich nicht, wie grundsätzlich die folgenden Tage mein Leben verändern würden. Eine Freundin hatte mir von ihrer Visionssuche erzählt und ich wusste nur, das will ich auch. Und so hatte ich mir so eine Visionssuche zum Geburtstag gewünscht. Mit dem Begriff konnte damals niemand in meinem Umfeld etwas anfangen. Schon gar nicht hätte jemand sich so etwas zum Geburtstag gewünscht. 4 Tage und 4 Nächte allein, fastend, ohne Dach über dem Kopf in der Wildnis, das wäre den meisten wie eine Strafe vorgekommen oder wie eine Art Überlebenstraining. Eine Visionssuche ist aber kein Überlebenstraining und schon gar keine Strafe. Was es aber genau ist, was mich da in die Wildnis lockte, konnte ich auch nicht erklären. Und so saß ich damals in jenem Kreis und wusste nur, etwas in mir will da hinausgehen. Es zog mich auf geheimnisvolle Weise in die Natur, obwohl ich überhaupt kein Pfadfindertyp bin und die Dunkelheit bis dahin geflissentlich gemieden hatte. Ich ahnte jedoch, dass diese Tage und Nächte mir die Möglichkeit geben würden, etwas Ursprüngliches zu berühren. Da war ein inneres Bild, ich allein draußen in der Natur, und diesem inneren Bild folgte ich. Auf der Suche nach dem Ursprung. Diesen mächtigen Wunsch, etwas Ursprüngliches und damit die Wahrheit zu berühren, kannte ich schon. Aus diesem Wunsch heraus war ich nach dem Zivildienst Franziskaner geworden und hatte dann als junger Mann begonnen, Theologie zu studieren. Ich habe allein ein halbes Jahr lang nichts anderes getan, als Hebräisch zu büffeln, um die Texte der Bibel in der Originalsprache lesen zu können. Ich hoffte, auf diese Weise dem Ursprung und damit der Wahrheit näher zu kommen. Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, etwas ganz Großem auf der Spur zu sein. Mit diesem Gefühl saß ich in der ersten Hebräischstunde und hing an den Lippen meines Lehrers. Stellen Sie sich vor, 5000 Jahre vor Christus geht irgendwo im Orient die Sonne auf und jemand sagt Yom, das ist Hebräisch und heißt Tag. Ich las mit Begeisterung in der hebräischen Bibel, mit dem Gefühl, jetzt wirklich das Original zu berühren. Bis ich erfuhr, dass diese hebräische Textfassung nur ein bisschen mehr als 1000 Jahre alt war. Was Menschen vor 5000 Jahren wirklich bewegt hat, wissen wir schlicht nicht, denn wir haben keine schriftlichen Zeugnisse von ihnen. Wir haben nur jüngere Abschriften, wenn überhaupt. Irgendwann wurde mir klar, dass ich auf diesem Weg von außen dem Ursprung nicht näher kommen konnte. Ähnlich und noch schwieriger ist es mit den vorchristlichen Traditionen. Die Kelten zum Beispiel haben gar nichts aufgeschrieben. Keltische Schriftquellen stammen alle aus der christlichen Zeit. Und die Bezeichnungen der keltischen Feste wurden im 19. Jahrhundert festgelegt. Ob und wie die Kelten also Samhain oder Beltane gefeiert haben, ob sie wirklich einen Baumkalender hatten, all das wissen wir überhaupt nicht aus Originalquellen, sondern können es uns nur erschließen. Ich will damit nicht sagen, dass die Beschäftigung mit der hebräischen Bibel oder mit keltischen oder anderen Traditionen unsinnig wäre. Im Gegenteil. Ich will nur sagen, dass wir von außen nicht zum Ursprung gelangen. Wissen allein hilft uns jedenfalls dabei nicht. Ganz gleich, wie tief wir in die Historie eines Textes oder einer Tradition eintauchen, den Ursprung können wir auf diesem Weg nicht berühren. So ist mir damals schmerzlich bewusst geworden, dass ich im Grunde trotz allen Studierens ein Zuschauer war. Rückblickend weiß ich, was ich damals als junger Franziskaner eigentlich gesucht habe: eine eigene, unmittelbare Erfahrung. Und weil niemand diese Erfahrung durch ein Studium finden kann, braucht es einen anderen Zugang. Das ist wohl auch der Grund, warum ich damals eine Pilgerreise unternehmen wollte. Von Münster in Westfalen, wo ich studierte, bis nach Jerusalem. Heute würde ich sagen, dass ich dadurch intuitiv den Raum geschaffen habe für eine Initiation, eine Einweihung, nach der meine Seele schon lange gedürstet hatte. Ich machte mich irgendwann im Sommer 1998 auf den Weg und kam immerhin bis Assisi. Dort endete die Reise, aus Gründen, von denen noch die Rede sein wird. Nach dieser Erfahrung verließ ich den Orden. Ich erlernte einen Beruf, gründete eine Familie und die Suche, die mich hatte aufbrechen lassen, trat in den Hintergrund. Eine einmal begonnene Initiation lässt sich allerdings nicht einfach aufhalten. Der Same liegt im Boden und wartet auf den Zeitpunkt zum Keimen. Irgendwann nahm ich den Faden wieder auf und entdeckte die Visionssuche. Die 16 Jahre zwischen meiner Pilgerreise und meiner Visionssuche, der Quest, kommen mir heute vor wie eine Odyssee mit vielen scheinbaren Irrwegen und Sackgassen, die schließlich doch auf wundersame Weise nach Hause geführt haben. Das Herz der wilden Kirche. Da saß ich nun an jenem Abend in der Toskana. Ich weiß kaum mehr ein Wort von dem, was an jenem ersten Abend und in den folgenden Tagen in diesem Kreis gesprochen wurde. Worte waren nicht das Entscheidende in diesen Tagen. Und das war neu für mich. Sie waren aber auch nicht unwichtig. Und so ist mir die Geschichte einer Teilnehmerin sehr deutlich in Erinnerung geblieben, die sie in diesem Kreis am ersten Abend erzählte. Und sie ist mir deshalb in Erinnerung geblieben, weil ich kein Wort davon glauben konnte. Zur Vorbereitung auf ihre Visionssuche hatte die Frau einige Zeit in der Natur verbringen wollen. Dafür war sie in den nahegelegenen Wald aufgebrochen. Sie war allerdings nie dort angekommen, erzählte sie, denn schon an der Landstraße, an einer Bushaltestelle, seien ihr Menschen in weißen Gewändern begegnet. Denen sei sie gefolgt, in einen versteckten unterirdischen Raum. Dort brannte ein Feuer und alles war bereit für ein Ritual, an dem sie spontan teilnahm. Es habe sich alles sehr stimmig angefühlt, obwohl sie mit sowas eigentlich nichts anfangen könne. Wie gesagt, ich konnte kein Wort davon glauben. Das sollte wirklich so passiert sein? Wo gibt's denn sowas? Und überhaupt, was sollen denn das für Leute gewesen sein? Eine Sekte? Worum ging es denn in diesem Ritual genau? Wieso hatten die Leute nichts dagegen, dass die Frau einfach so dabei war? An diesem ersten Abend in der Toskana lernte ich eine wichtige Lektion. Und ich spürte den Herzschlag der wilden Kirche. Dieses Herz hatte schon immer geschlagen und wird auch immer schlagen. Ich hatte es bloß nicht bewusst wahrgenommen und hätte es auch nicht so benennen können. Ich erwartete natürlich eine Intervention der Ältesten, die die Visionssuche leiteten. Sie würden diese Geschichte sicher in Frage stellen, denn sie klang absolut unglaubwürdig. Das Gegenteil geschah. Statt den Beitrag dieser Teilnehmerin zu kommentieren oder zu diskutieren, nahmen die Ältesten jedes einzelne Wort der Frau offensichtlich sehr ernst. Die Geschichte wurde genau so gespiegelt, wie die Frau sie erzählt hatte. Und noch mehr, im Spiegel bekam die Geschichte plötzlich einen tieferen Sinn. Und auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, worin genau dieser Sinn bestand, so kann ich mich doch sehr deutlich an das Gefühl erinnern, die Frau auf eine tiefe Weise gesehen und verstanden zu haben. Es hatte einen Grund, warum die Frau genau diese Geschichte genau jetzt und genau so erzählte. Und dieser Grund war in diesem Kreis berührt, gewürdigt und bezeugt worden. Das Ganze machte Sinn. Jetzt und hier machte das Ganze Sinn. Heute bin ich selbst Visionssucheleiter und würde eine Geschichte wie die obige im Rahmen einer Visionssuche nicht mehr in Frage stellen. Wenn zum Beispiel eine Person erzählt, dass in der Auszeit ein großer Adler gekommen sei und sich auf ihrer Schulter niedergelassen habe, dann könnte ich natürlich sagen, hier gibt es überhaupt keine Adler und sie setzen sich uns auch nicht auf die Schulter. Sag mir also, was wirklich passiert ist. Aber damit würde ich der Bedeutung dieser Geschichte und dem Menschen, der sie erzählt, nicht näher kommen. Denn selbst wenn der Adler nur in der Fantasie dieser Person erschienen ist, wie in einem Traum, handelt es sich ja dennoch um eine Erfahrung, die eine Bedeutung haben kann. Also, was bedeutet es für diese Person, dass der Adler auf ihrer Schulter gelandet ist? Was bedeutet es ganz subjektiv für diese Person, die es erzählt, in dem konkreten Kontext, in dem sie sich gerade jetzt in ihrem Leben bewegt? Was wird durch diese Erfahrung bezeugt oder gestärkt? Deshalb spielte es damals in jenem Kreis auch keine Rolle, ob das unterirdische Ritual tatsächlich so passiert war. Es war eine Vision, ein inneres Bild. Und wenn man so will, ist jede persönliche Erfahrung, von der ich erzähle, jede Zuschreibung, die ich mache, ein dunkler Wald, ein friedlicher Wald, eine Erinnerung im wahrsten Sinne des Wortes. Sprich, ein inneres Bild. Denn ich betrachte die Wirklichkeit immer subjektiv durch meine persönliche Brille. Dass eine Geschichte sich nicht so zugetragen hat, wie sie erzählt wird, heißt nicht, dass sie nicht trotzdem wahr sein kann. Vom Zuschauer zum Zeugen. Die Begebenheit in der Toskana war für mich deshalb so bedeutend, weil ich an jenem Abend vom Zuschauer zum Zeugen geworden war. Als Theologe hatte ich mich schon immer mit unglaublichen Geschichten beschäftigt, die traditionell überliefert werden. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich mich mit ihnen herumgeschlagen, Da werden Meere geteilt, Tote leben wieder und Unfruchtbare werden schwanger. Und mir ist an jenem Abend klar geworden, dass die Geschichten der Schlüssel zu allem sind. Und genau deshalb war und bin ich Theologe. Mein Beruf ist die Rede, Logos, von Gott, Theos. Und dafür braucht es Geschichten. Gott ist ja letztlich ein Codewort für alles, was unser Begreifen übersteigt. Das heißt, wenn wir Gott sagen, meinen wir mehr, als wir uns konkret vorstellen können. Jeder Versuch, Gott festzulegen, schlägt fehl. Wenn ich Gott habe, ist es nicht mehr Gott. Geschichten ermöglichen jedoch, das Unbegreifliche zu berühren und zu begreifen, ohne es zu ergreifen. Vielmehr ergreift es mich. Das ist das Geheimnis. Und das war und ist dieses geheimnisvolle, ursprüngliche, was ich 16 Jahre und länger gesucht hatte. Statt vieler Erklärungen eine Geschichte. Deshalb werde ich dir jetzt auch eine Geschichte erzählen. Meine Geschichte. Sie handelt von meiner Initiation in die wilde Kirche. Die äußeren Fakten sind in dieser Geschichte sekundär. Alles an dieser Geschichte ist wahr in einem tieferen Sinn. Die 16 Jahre zwischen meiner Pilgerreise und der Quest sind in dieser Erzählung auf einige Wochen und Tage verdichtet. Denn es würde nicht nur den Rahmen sprengen, diese 16 Jahre hier nacherzählen zu wollen. Die reinen Fakten würden auch nicht wirklich dazu beitragen, dir etwas Wesentliches von meiner subjektiven Erfahrung zu vermitteln. Fakten transportieren Wissen. Die Weisheit aber, die sich in diesen 16 Jahren wie eine Perle in mir geformt hat, braucht eine Geschichte. Das bedeutet auch, du musst nicht an meine Geschichte glauben. Ich möchte vielmehr den Raum bereiten für deine eigene Erfahrung, dessen, was wir das Heilige nennen. Diese Erfahrung ist das Eingangstor in die wilde Kirche. Die Frage ist dabei niemals, ob es geschieht, sondern nur, ob du es auch wahrnehmen kannst. Nehmen wir also an, das Folgende wäre so passiert. Meine Wiederentdeckung der wilden Kirche. Vor vielen Jahren lernte ich zu beten. Nicht mit Worten, wie man es als Kind lernt. Ich lernte zu beten, ohne Worte zu verwenden. Mit dem Herzen und mit Füßen und Händen und mit dem Hintern auf der Erde. Ich lernte, dass und wie mein ganzes Dasein und So-Sein mit allem, was mich ausmacht, Gebet sein kann. Damals studierte ich Theologie. Das Studium hatte meinen Kinderglauben aufgelöst, wie ein Säurebad, und bereits meine Seele angegriffen. Ich wusste nicht mehr, was ich glauben konnte und sollte. Ich zweifelte an allem, was bisher als gewiss erschienen war. Gott war für mich ein Fragezeichen geworden. Ein leeres, verbrauchtes und abgegriffenes Wort, das nur noch eine bedrohliche Sinnentleerung verhüllte. Das schöne, warme Gefühl im Bauch beantwortete meine Fragen nicht mehr. Ich spürte zunehmend eine Abwesenheit Gottes. Wo war Gott in der Katastrophe? Wo war Gott, wenn Menschen an Hunger starben? Wo war Gott im Krieg, in der Diktatur, in Ausbeutung und Terror? Wo war Gott, als Millionen Juden in den Gaskammern starben, getötet von Christen? Wo war Gott, als die amerikanischen Ureinwohner zusammengetrieben und abgeschlachtet wurden, getötet von Christen? Wo war Gott, als der sogenannte heilige Bonifatius die uralte Donaueiche fällte, um zu beweisen, dass sie nicht göttlicher Natur war und damit den Grundstein legte für die Entheiligung der mehr als menschlichen Welt und ihre gewaltsame Ausbeutung und Zerstörung? Ausgebeutet und zerstört von Christen. Wie konnte ich noch Christ sein, angesichts der unheiligen Schandtaten, die meine Vorfahren verübt hatten? Wie konnte ich Christ sein, wenn das Christentum, das die Menschwerdung Gottes verkündete, dafür missbraucht worden war und immer noch wurde, um Rassismus, Antisemitismus, Sklaverei und Naturzerstörung zu rechtfertigen? Wie konnte ich noch Katholik sein, wenn ich damit Teil einer Institution war, die dieser Abwesenheit Gottes nicht nur nichts entgegenzusetzen hatte, sondern auch noch dazu beigetragen hatte und weiterhin zur Scheinheiligkeit beitrug? Ja, scheinheilig kam mir alles vor. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Mir war das Heilige verloren gegangen. Ich war in eine spirituelle Obdachlosigkeit gestürzt und fühlte mich heimatlos. Noch dazu war ich damals ein junger Franziskaner und hatte immer mehr Mühe, das äußere Bild des Geistlichen, das ich abgeben wollte oder meinte, abgeben zu müssen, und meine Fragen und Zweifel und die innere Leere miteinander in Einklang zu bringen. Ich konnte nicht mehr beten, weil ich einfach keinen Sinn mehr darin sah. Ich empfand die Gemeinschaft der Brüder in dem kleinen Konvent, in dem ich zu der Zeit lebte, zunehmend als erdrückend. Die Brüder ihrerseits mieden mich und gingen irgendwann nicht mehr auf meine Fragen ein. Und ich verstehe das heute sehr gut, denn ich verbarg meine abgründige Lehre hinter der Fassade eines intellektuellen Hochmuts, der dabei war, sich in Zynismus zu verwandeln, für den nichts mehr einen Sinn ergeben konnte. Und ich wusste keinen Ausweg aus der Verbitterung, die mich immer mehr ergriff. Die Reise. Eines Tages packte mich eine Idee. Tief in der Seele. Wo war sie hergekommen? Ich weiß es nicht mehr. Früher hätte man gesagt, es sei der Ruf Gottes. Heute würden wir sagen, dass sie aus den Tiefen des Unbewussten aufgestiegen war, weil die Seele immer weiß, was gut und notwendig ist. Ich spürte jedenfalls, dass diese Idee mehr war als ein Strohfeuer. Sie versprach Heilung von meiner seltsamen Krankheit. Ich wollte eine Pilgerreise unternehmen, nach Jerusalem, ins Heilige Land, zu Fuß und ohne Geld. Jerusalem war schließlich Tabu Ha'olam, der Nabel der Welt, und genau da wollte ich hin, um Antworten zu finden. Je länger die Idee zu einem praktischen Projekt heranreifte, desto mehr erfasste mich die Sehnsucht, eine echte spirituelle Erfahrung zu machen. Ja, ein frommes, aber auch zutiefst autonomes Opfer zu bringen. Ein Opfer, das sich jedem Vergleich entzog. Meine Familie hielt das für eine närrische und auch gefährliche Idee. Aber ich fürchtete vielmehr, dass meine franziskanischen Brüder es für eine Art spirituellen Hochmut halten und deshalb nicht unterstützen würden. Zu meinem Erstaunen stimmte mein Ausbildungsverantwortlicher nicht nur zu, sondern drängte mich regelrecht, schon im Sommer desselben Jahres aufzubrechen. Ich sollte mir ein ganzes Semester Zeit nehmen für die Reise. Damals sprach kaum jemand von Pilgern. Santiago de Compostela war nicht interessanter als Jerusalem oder Rom, und kaum jemand wollte zu Fuß an einen dieser Orte gelangen, geschweige denn ohne Geld. Ich aber war entschlossen, dem radikalen Beispiel meines geistlichen Meisters, Franz von Assisi, nachzufolgen. Auch ihn hatte es in den Orient gezogen. Heute wäre eine solche Reise, wie ich sie vorhatte, wahrscheinlich gar nicht mehr möglich. Damals jedoch konnte man Israel noch auf dem Landweg über die Türkei, Syrien und Jordanien erreichen. Ich entschloss mich, Assisi, die Heimat des Poverello, des kleinen Armen, wie Franziskus in Italien genannt wird, in den Weg hineinzunehmen. Das bedeutete allerdings, dass ich von Italien dann mit einem Schiff bis nach Griechenland würde fahren müssen. Dafür hatte ich etwas Geld tief unten in meinem Rucksack vergraben und wollte es vorher nicht anrühren. Aber ich kann schon jetzt sagen, dass meine Reise in Assisi zu Ende war. Denn ich hatte alles, was ich suchte, gefunden, als ich dort ankam. Die Geschichte geht natürlich noch weiter. Eigentlich fängt sie ja erst an. Und mir war aber gerade wichtig, diesen Anfang zu lesen. Denn es geht am Ende gar nicht so sehr um meine Geschichte, sondern es geht um deine und die eines jeden Menschen. Denn ich glaube, dass wir unsere eigenen Geschichten nicht ernst genug nehmen. Jeder und jede von uns erlebt ein Abenteuer. Und das ist die Einladung, das eigene Leben und das eigene Suchen so zu betrachten. Und aus christlicher Sicht würden wir auch sagen können, das Evangelium ist nicht vor 2000 Jahren vom Himmel gefallen. Das wäre ja auch wieder so eine Vorstellung. Wir könnten das Wesentliche finden wie ein 5-Mark-Stück unter der Jahrmarktbude. Nein, das Evangelium, die gute Botschaft, ist ein lebendiger Prozess, der noch nicht zu Ende ist, sondern erst begonnen hat und immer neu beginnt und immer weiter fortgeschrieben wird von uns, von jedem und jeder Einzelnen, mit der je eigenen Geschichte. Und so schreiben wir gemeinsam an der großen Geschichte der Menschheit. Und deshalb die Einladung, die eigene Geschichte ernst zu nehmen und zu erzählen und zu lauschen, welcher Sinn darin liegt. Und das heißt, welche Erfahrung von Lebendigsein darin liegt. Wenn du wissen möchtest, wie meine Pilgerreise weitergegangen ist, dann herzliche Einladung, das Buch zu lesen. Und sorry, dass ich gerade von nichts anderem rede, aber es steckt so viel Arbeit in so einem Buch. Und dann ist es natürlich aufregend, wenn das erscheint. Und noch mehr, es ist ja auch eine Chance, diese Spiritualität und diese Weltsicht sichtbar zu machen. Weil ich glaube, dass es da draußen noch viele Menschen gibt, die genau diese Spiritualität suchen, vielleicht. Aber wie sollen sie davon erfahren, dass es hier so eine Weggemeinschaft gibt? Deshalb schau gerne auf der Webseite, da ist lang und breit beschrieben, warum es hilfreich wäre, wenn du nicht wartest mit der Buchbestellung, sondern wenn du es jetzt orderst, am besten auf jeden Fall im lokalen Buchhandel, denn die Buchhändler und Buchhändlerinnen brauchen auch dringend unsere Unterstützung. Also, dann freue ich mich, dass du heute dabei warst und freue mich auch, wenn du etwas von deiner Geschichte teilst und ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Mach's gut. Baci bene.